Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Mein Name ist Sebastian Hellmann, ich bin Host dieses Podcasts und wir fragen weiter mit viel Neugier die Menschen, die im Fußball mitentscheiden. Und zwar fragen wir alles. Wir gehen dahin, wo es weh tut und wo es schön ist, natürlich mit den Fragen. Und haben heute einen Chefentscheider zu Gast, einen der beiden Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Dr. Marc Lenz.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Freut mich sehr.
Danke, Dito.
Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Sebastian.
Oder dass wir hier sein dürfen, sagen wir es mal so, dass Sie in unserem Podcast sind. So, Doktor habe ich gerade schon gesagt, Dr. Marc Lenz. Gibt es eigentlich den Doktor in Fußball? Gibt es nicht, ne?
Den gibt es nicht. Tatsächlich ist die Doktorarbeit aber in die Richtung Fußball geschrieben.
Tatsächlich?
Ja, Talentmanagement als eine entscheidende Businesskomponente für Fußballclubs war damals das übergeordnete Thema. Von daher nicht ganz fachfremd geschrieben.
Ich sag allen kurz, wo wir sind. Wir sind hier zu Gast, dürfen zu Gast sein in der DFL-Zentrale in Frankfurt. Wir sitzen an einem sehr langen Tisch. Wir waren mal bei Olaf Scholz auch, da war der Tisch ähnlich lang. Also Wahnsinn. wer sitzt hier so? Was passiert hier in dem Meetingraum?
Tatsächlich ist das unser wesentlicher Meetingraum für sämtliche Themen, die wir besprechen. Das heißt von Geschäftsführung über die Geschäftsleitungsrunde bei uns in der DFL. Über aber auch Präsidium und Aufsichtsrat, die hier tagen können. Wir haben noch einen größeren Meetingraum für die ganz großen Sitzungen, wo dann sämtlich aus Präsidium, Aufsichtsrat und der DFL zusammenkommen. Ansonsten ist das aber der, wo tatsächlich viele Entscheidungen getroffen werden.
Kommt ja auch mal ein Bundesliga-Chef und sagt, Herr Lenz, ich möchte mehr Geld. Das findet das woanders statt?
Das findet tatsächlich woanders statt. Wenngleich ist natürlich jene Rückmeldung mit Blick auf die Zentralvermarktung, ist es ja nicht gänzlich unbekannt.
Wollte ich gerade sagen. Ich stelle Sie kurz vor.
Sehr gerne.
Unseren Zuhörern und Zusehern, also Dr. Marc Lenz, habe ich gesagt, 1986 geboren, Sie müssen mich unterbrechen, sollte irgendwas falsch sein, Geschäftsführer der DFL, damit auch DFB-Vizepräsident, Mitglied in UEFA- und FIFA-Komitees, Vorsitzender der DFL-Stiftung, die ja auch viel Gutes tut, vor der DFL 10 Jahre bei McKinsey und im Duo mit der Leitung der DFL betraut, zusammen mit Dr. Steffen Merkel. Alles richtig.
Grobe Richtung stimmt. Die 10 Jahre McKinsey, es waren 3 Jahre McKinsey und dann noch 7 Jahre bei der UEFA, aber 10 Jahre zuvor, bevor ich zur DFL bin. Aber die Richtung stimmt.
Erster kleiner Fehler. Okay, nehme ich so hin. Warum lieben Sie den Fußball?
Ja, tatsächlich hat mich der Fußball persönlich von Kindesbeinen an geprägt. Also es begann mit dem Spiel an sich. Ich habe wahnsinnig gerne gespielt.
Welche Position?
Ich habe als Sechser gespielt, defensives Mittelfeld. Hab's geliebt, im Team zu spielen, die Dynamik, schaue's heute noch wahnsinnig gern, taktisch, Tore, Tacklings, alles irgendwie dabei. Also für mich das Spiel an sich war so ein bisschen der Zugang zum Fußball. Dann geht's weiter mit der Emotionalität. Die ersten Stadionbesuche haben mich irgendwie, wenn ich so nennen darf, angezündet. Also ich war von dieser Wucht, die ein Stadion entwickeln kann, unbeschreiblich. Und das ging mir vor 15, 20, 25 Jahren so, und das geht mir auch heute noch so, jedes Mal, wenn ich im Stadion bin. Das hat schon irgendwie eine Gewucht und eine Emotionalität, die seinesgleichen sucht.
Aber im Verein gekickt oder auch so irgendwie so 5 gegen 5, 5 Kumpels zusammengetrommelt gegen andere 5?
Sowohl als auch. Also in der Jugend, ich würde sagen, jede freie Sekunde auf dem Bolzplatz verbracht, dann aber auch direkt mit. Damals war es die F-Jugend natürlich gestartet. Heimatverein, weitere Vereine etc. Also hab schon lange gespielt, bis es Richtung Studium ging. Und das ist für mich aber auch der wesentliche Aspekt. Also neben dem Spiel an sich, der Emotionalität, gab es für mich so eine dritte Komponente, die für mich den Fußball tatsächlich ausmacht. Und das aber eher mit Distanz, auch jetzt in aktueller Funktion. Und das ist so ein bisschen die gesellschaftliche Komponente im Hinblick auf den Zusammenhalt. Also wenn ich mir heute anschaue, was der Fußball tatsächlich in Gänze für die Gesellschaft bedeutet, so einen verbindenden Charakter, integrativen Charakter, ist das für mich eine dritte Komponente, deswegen ich sehr froh bin, dass ich mich mal in den Fußball verliebt habe. Und ich muss sagen, dass es mich auch persönlich sehr geprägt hat. Also sowohl die Zeit als Spieler, natürlich sehr, sehr weit weg von einer Bundesliga, aber das, was man im Teamsport lernt, die Werte, die man mitbekommt, bis in die Verbandsliga. Die Werte, die man mitbekommt im Hinblick auf den Zusammenarbeiten, Widerstandsfähigkeit, Leistungsorientierung etc., das sind alles Themen, die mich heute noch begleiten. Und von daher hat mich der Fußball tatsächlich, und das sage ich mit vollster Überzeugung, sehr geprägt.
Können Sie das heute noch gebrauchen, umsetzen sozusagen? Hilft das auch in Ihrem Chefjob sozusagen, dass sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn man einen Ball richtig trifft, wenn man einen harten Zweikampf führt, wenn man alle Dinge weiß und erlebt hat, die auf dem Fußballfeld so passieren?
Ja, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich tatsächlich sämtliche Momente, die jetzt jemand mit 200 Bundesligaspielen durchlebt hat, wir irgendwie fühlen können. Nichtsdestotrotz habe ich zumindest mal als Fußballer da bis in den Herrenbereich von Abstieg über Aufstieg über Pokalsieg etc. alles mal mitmachen dürfen. Wo es mir eher hilft, ist im, wenn ich so nenne, Fan da sein. Denn die vielen Reisen, die vielen Spiele, die ich gesehen habe, die tatsächlich teilweise extremer, die man da mitnimmt, das sind schon so Sachen, die ich auch heute noch, da sitze ich nicht im Bürostuhl und schiebe den Fußball sehr weit weg, sondern ganz im Gegenteil. Für mich eher das Grundgefühl, dass ich aus dem Sport gekommen bin, mich früh in den Fußball verliebt habe, weil es für mich einfach diejenige Sportart war, die ich so wahnsinnig gerne gespielt habe und dann alles darauf ausgerichtet habe, auch tatsächlich
was war die weiteste Reise? Arbeite.
Die weiteste Reise war an einem Wochenende Fahrzeit, würde ich sagen, 24, 26, 28 Stunden. Also ich bin, muss 14, 15, 16 gewesen sein, Champions-League-Finale in Mailand, Atletico gegen Real. Ich war damals bei der UEFA und wir hatten so eine Art mitarbeitenden Bus, der von Nyon aus nach Mailand gefahren ist. 6 Stunden hin, samstags. Das Spiel geschaut, inklusive Verlängerung, nachts wieder 6 Stunden zurück. Und am nächsten Tag war in Sinsheim das U19-Finale. Hoffenheim gegen Dortmund müsste es gewesen sein.
Da muss ich passen. Also bei der Champions League-Finale
komme ich mit. Da hatte ich einfach Bock drauf.
Also ein paar Stadionpunkte gesammelt.
In der Tat, ja, entsprechend gut. Bin ich da morgens, das war lang vereinbart, aber morgens gegen 6 Uhr in den Zug gestiegen, wieder 6 Stunden nach Mannheim. Hab das Spiel geschaut, mich hat ein Kumpel in Mannheim abgeholt, dann Sinsheim das Spiel und dann bin ich wieder 6 Stunden zurück. Also das war schon so ein Ritt, ehrlicherweise. Da habe ich mir gesagt, ich muss mal eine Maximum-Stundenanzahl setzen für die Fußballspiele, ja, die ich so sehe. Aber das waren so, und das könnte mir heute noch so gehen. Also ich schaue heute noch, wann immer freies Wochenende, 2, 3, 4 Spiele, wo auch immer es geht, sehr, sehr gerne. Also ich war zuletzt beispielsweise Saisonauftakt auf Schalke, freitagsabends, Top-Stimmung, gutes Spiel, samstagsabends eingeladen zur 125 Jahre Jubiläumsfeier der Borussia Mönchengladbach. Auch toller, traditionsreicher Verein, sehr würdevolle Veranstaltung. Hatte somit aber einen freien Vormittag. Den hätte ich jetzt in einem Café in Köln oder Düsseldorf verbringen können. Ich habe mich dazu entschieden, mal die Spielpläne durchzugehen und bin dann final gelandet in der Regionalliga beim FC versus Wiedenbrück im Franz-Krämer-Stadion bei Regen. Bei, aber ja,
einfach. Aber erkennt man sie dann? Kommen dann Leute, egal jetzt ob Bundesliga oder Regionalliga, und sagen, hier, du bist doch der Chef von der DFL?
Wenn man mich erwartet im beruflichen Kontext, dann ja, dann kann das durchaus sein. Also ich bin so bei roundabout 20, 25 Spiele pro Jahr, 90 davon, würde ich sagen, dienstlich. Und dann werde ich in dem Kontext dann auch erwartet.
Okay, ne?
Und
ja,
dann ist es klar. Irgendwie, da können mich Personen zuordnen. In den 10%, und ich hoffe, das spricht sich nicht rum, aber wo ich einfach so im Stadion bin, da eher weniger. Ne? Dann bin ich auch gerne mit Kappe unterwegs und undercover und lieb's einfach, das Spiel zu sehen, wenngleich ich sämtliche Vorstandsgespräche und so weiter da auch nicht missen möchte.
Nee, brauche
ich manchmal für den Fußball, aber ehrlicherweise,
das
muss ich mal so da sein.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil, obwohl vielleicht ist es beides. Also wenn so ein bisschen Emotion kommt und mal so ein bisschen die wissen, dass sie der Chef sind, dann manchmal kriegt man auch so ein bisschen was mit, mal so eine ehrliche, ungeschönte Antwort. Ne? Also hier wird ja viel offiziell gesprochen und dann wir müssen mal mitnehmen ins Gremium und keine Ahnung. Und wenn da mal 10 Fans kommen und sagen, hier, das läuft doch irgendwie blöd, denkt man ja zumindest auch mal drüber nach.
Ja, in der Tat. Das war, und dahingehend war das Spiel FC2 gegen Wiedenbrück schon die Feuertaufe. Denn wenn man ins Franz-Krämer-Stadion einbiegt, dann musste man an der Ultrasektion vorbei, weil der FC hatte spielfrei und somit waren da der ein oder andere Hardcore-Fan dort. Habe ich nicht bemerkt, dass sie mich bemerkt haben. Also von daher, das passt, aber unheimlich starke Stimmung. Und in der Tat, also wir sind immer zugänglich auch für ungefilterte, solange die Art und Weise. Und gefiltertes Feedback, solange die Art und Weise passt.
Ich stehe ab und zu mit Lothar Matthäus samstags abends am Spielfeldrand und wenn dann irgendwas nicht so gut läuft und ein Trainer oder ein Spieler ist dann bei Sky zu Gast und ich frage dann, warum es nicht so gelaufen ist, dann kriege ich ganz oft so, ja, sie haben ja nie Fußball gespielt. So, dann sage ich immer, Lothar, Matthäus und ich haben zusammen 150 Länderspiele. Ist das bei Ihnen? Kommt da, sitzt ja auch mal irgendein und sagt, ja, Marc, also komm, wir brauchen jetzt uns über Profifußball nicht unterhalten. Gibt's solche kleinen Scharmützel zwischendurch oder gibt's das gar nicht?
Die kleinen Scharmützel gibt's immer, von daher. Und das ist auch vollkommen legitim. Wir, weder Steffen Merkel noch ich, haben 150 Bundesligaspiele und 100 Länderspiele. Ist aber vollkommen legitim, auch für die Aufgabe, die wir bestreiten. Also da muss schon die Expertise sitzen, da sind wir davon überzeugt. Dass es aber dann die Scharmützel gibt im Hinblick auf den sportlichen Bereich, ist vollkommen legitim und in Ordnung.
Wird da zurückscharmützelt wahrscheinlich auch. Muss man sich dann, Sie sind Fan von oder bekennender Supporter von?
Vom SSV Weiherbusch und VfL Hamm. Da ziehe ich den Funktionärs-Joker.
Weil ganz geschickt gemacht.
Die Blöße gebe ich mir in irgendwie in eine Richtung Parteilichkeit gerückt zu werden. Ja. Ich bin tatsächlich im Rheinland aufgewachsen, deswegen sind da der ein oder andere Verein, der mir sicherlich nahe liegt. Ehrlicherweise gewinnt man irgendwann aber auch so eine gewisse, ich nenne es mal professionelle Distanz und bin oder habe zumindest ein Faible aktuell für jene Vereine, die herausragend arbeiten. Also sämtliche Vereine mit einem starken NLZ und so weiter, die sind mir irgendwie näher, wenn ich so nennen darf, wenngleich wir ein professionelles und gutes Verhältnis, würde ich behaupten, zu sämtlichen 36 Clubs haben.
Gibt es so eine NLZ-Rangliste bei Ihnen im Kopf? Also gibt es einen FC Bayern, der NLZ sozusagen?
Also quasi die indirekte Frage nach meinem aktuellen Lieblingsverein.
Ja, in der Tat. Kommen wir ja nicht weiter. Also ist es das Hamm, was hinter Beckum kommt, wenn ich die A2-Runde fahre? Oder ist es ein anderes Hamm?
Nee, ein anderes Hamm im Rheinland.
Also okay.
Ja, in der Tat. Ich glaube, es gibt Vereine, die unheimlich starke Arbeit im Jugendbereich leisten. Der FC Bayern ist einer davon. Also auch da gibt es ja jetzt vor einigen Wochen die Debatte, weil im Hinblick auf die Integration in den eigenen Kader, das möglicherweise teilweise schwierig ist, auf Basis natürlich der sportlichen Distanz. Aber das NLZ per se sehr erfolgreich. Die Anzahl der Spieler, die in Deutschland, in Europa, das in dem Profibereich geschafft haben. Jene Vereine, auf die ich aber angespielt habe, sind eher die, die halt hervorragend wirtschaften in Kombination mit einem Top-NLZ. Da fällt einem, und ich glaube, da geht es vielen von uns so, unter anderem der SC Freiburg ein, die einfach dahingehend herausragend wirtschaften mit einem herausragenden NLZ und es stetig schaffen, Spieler zu integrieren.
Ja, Freiburg ist ja eh, also wenn wir jetzt 100 Leute fragen, die Fußball mögen, sagen glaube ich 95, also Freiburg, die sind ja so sympathisch, die haben jetzt einen tollen neuen Trainer nach Streich, die haben super gearbeitet, ist der Trainer des Jahres, viele junge Leute, die ganze Stadt und das ganze Stadion hat ja auch irgendwie einen coolen Flair. Mhm. Also die haben auch einen kleinen Standortvorteil vielleicht, aber das ist schon wirklich toll. Aber dann ziehe ich das Thema mal kurz vor, weil mit der Durchlässigkeit, es gibt ja Zahlen, die erhoben werden, das machen Sie ja auch mit Ihrem Team, also die DFL, ja, dass wir, was Nachwuchs angeht, diese Durchlässigkeit sind wir nur auf Platz 14, ne, was Ausbildung und so weiter angeht. Das ist ja ein schlechter Platz. Also mich hat das sehr überrascht, die Zahl. Ich habe dann lange drüber nachgedacht und ich habe keinen richtigen Grund gefunden, dass ich sage, okay, also wir haben ganz viele Leute, die kicken, wir haben ganz viel Ehrenamt, wir haben ganz viele Vereine, wir haben so viel wie bei uns Fußball spielen, gibt es nirgendwo auf der Welt. Wahrscheinlich. Also warum kommen die dann da nicht an? In Leipzig ist das gleiche. Ich war bei Marcel Schäfer zuletzt, der sagt auch, ja, wir würden gerne, wir brauchen eigentlich einen Leipziger, wo wir sagen, hier, jetzt, das ist unsere Nummer 6, unsere Nummer 8, aber es ist keiner da.
Ist aktuell leider in der Tat der Fall. Also wir haben uns die Entwicklung der letzten 10 Jahre detailliert angeschaut in den letzten Monaten. Da ist schon die Anzahl der Übergänge im internationalen Vergleich wesentlich geringer. Die Anzahl der selbst ausgebildeten Spieler, die aktuell in der Bundesliga spielen, sind wesentlich geringer. Da sind wir bei um die 350 in der Premier League. In Frankreich sind es um die 600 Spieler. Wir sehen, dass Clubs aktuell weder im Hinblick auf die Anzahl der Spielminuten profitieren, noch wirtschaftlich im Hinblick auf Transfererlöse. Das sind alles am Tendenzen, die wir jetzt über eine gewisse Langfristigkeit sehen und wo wir jetzt in Diskussionen eingestiegen sind, unter anderem mit der Kommission Fußball, mit einigen der Clubvorständen, wie wir reagieren und wie wir da agieren. Und da gibt es durchaus einige Ansatzpunkte, also von die Ausbildungsqualität, die wir, glaube ich, stetig hinterfragen, stetig verbessern müssen.
Aber da gibt es ja auch Ansätze. Prozess. Ne?
Also ja, ganz genau. Also es gibt von Lizenzierung über Zertifizierung bis hin zur Clubbegleitung gibt es da durchaus Ansätze. Es gibt die Spielzeit im Übergangsbereich, die vergleichbar in Deutschland teilweise geringer ist. Das kann damit zusammenhängen, dass die Anzahl der Laien auch geringer ist, aus einer ersten in die zweite in die dritte Liga. Das heißt, da haben wir so ein Thema, wie wir es nennen, das pyramidiales System, der Idealcase für eine Jugendentwicklung ist irgendwie eine 1-1, 2-4 in den Ligen, erste Liga, zweite Liga, dritte, vierte. Wir haben ein System, eine Bundesliga, eine zweite Liga, eine Regionalliga, eine dritte Liga und dann eine fünfer Regionalliga. Das sind alles so Themen, die nicht ganz einfach sind. Und das ist aber gesamtheitlich für uns ein Thema, was was wir gerade angehen, was wir analysieren und dann aber auch mit den Experten und Expertinnen da sehr detailliert diskutieren. Denn wir müssen, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben, eine herausragende Ausbildung von Jugendlichen haben.
Total, also gerade auch was Transfererlöse angeht und bestenfalls ist es ja so, dann sind wir wieder beim Thema Identifikation. Die Leute wollen halt ihre Leute auch oder wenigstens ein, zwei, drei da im Team haben, ist ja völlig klar. Aber gibt's einen Grund? Ich habe jetzt gedacht, okay, wir sind immer noch in einem Land, dem es sehr gut geht, sind die Jungs, die jetzt bei uns spielen, sind die nicht heiß genug? Also jetzt mal, um im Klischee zu bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt gucke, was Frankreich ausbildet in Le Havre, in Toulouse, also auch bei kleineren Vereinen, was da für Kicker sind, das ist ja Wahnsinn. Also gibt's, ich finde keinen richtigen Ansatz zu sagen, okay, daran liegt es jetzt.
Schwierig. Tatsächlich reine Interpretation. Und da bin ich im Hinblick auf Ihre Rückfrage da zuvor, wie nah man am Sport ist oder nicht ist oder wie viele Bundesligaspiele ich habe. Genau diesbezüglich müssen wir mit Experten, Expertinnen zusammenarbeiten, die NLZs sehr intensiv begleiten, die aber auch den Blick haben in internationale Ligen. Denn da sehen wir schon teilweise Tendenzen, dass wir möglicherweise auch einfach Entscheidungen, die wir in Historie getroffen haben, zumindest mal prüfen müssen. Also wenn ich das vergleiche mit jetzt zwei sehr starken Ligen wie die Premier League oder die Franzosen in der aktuellen Nachwuchsausbildung, dann hat die Premier League vor 10 Jahren ein Zertifizierungssystem für NLZs geschaffen. Wir haben es zum gleichen Zeitpunkt eingestampft. Die Premier League hat einen Wettbewerb geschaffen für zweite Mannschaften, einen U21-Wettbewerb, wo die Jungs zusätzliche Spielzeit erhalten. Wir versuchen aktuell eher den Weg zu gehen über quasi Laien in die zweite Liga, dritte Liga, in die Regionalligen und haben zeitgleich die Verpflichtung für zweite Mannschaften abgeschafft. Mhm. Das sind allesamt so Themen, die wir uns in Gänze anschauen, ohne aber Schnellschüsse zu tätigen. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir jetzt einfach die richtigen Weichen stellen müssen, weil die, ehrlicherweise in Konsequenz, sieht man die ja erst in 5 oder 10 Jahren.
Wollte ich gerade sagen, das dauert ja auch. Also man stellt ja jetzt nicht neue Weichen und dann hast du im nächsten Jahr, spielen auf einmal 5 Leute bei den Bayern in der Startelf. Das ist ja immer, gerade jetzt bei den Großen wird es ja oft diskutiert. Und manchmal denke ich jetzt, also meine ganz persönliche Meinung, es muss jetzt bei den großen Vereinen auch schon, ich sag mal, die Spielzeit sehr weit fortgeschritten sein und es muss möglicherweise auch schon 4-0 stehen und dann in den letzten 2 Minuten kommt mal jemand rein und von den 17, 18, 19 Jahren. Aber das ist jetzt eher so ein Bauchgefühl. Also ich habe das jetzt nicht, statistisch erhoben.
Ja, tatsächlich, um dein Bauchgefühl dahingehend sowohl zu revidieren als auch zu bestätigen, es ist nicht, dass sie quasi im letzten Drittel irgendwie eingewechselt werden. Das muss man revidieren. Aber die Gesamtanzahl tatsächlich der Spielminuten von Club ausgebildeten Spielern liegt unter 10% in der Bundesliga. Und das sind schon so Facetten, wo wir sagen müssen, okay, wenn es eine Verpflichtung gibt für NLZs, sämtliche Clubs signifikant investieren, dann müssten wir es auch hinbekommen, jene Spieler im Profibereich zu integrieren.
Und dann ziehe ich das andere Thema auch vor. Jetzt gibt es vielleicht jemand, der sagt, ja gut, die anderen haben ja auch viel mehr Kohle. Also wir sind ja das letzte Land mit 50+1. Viele sagen auch, okay, ich möchte jetzt hier keinen Scheich haben, der 60% kauft. Ich bin auch Fußballromantiker, ich sehe das ähnlich. Trotzdem gibt es natürlich viele finanzielle Hürden dann für die Vereine oder sie haben dann weniger Geld. Liegt's am Geld? Haben die einfach, können die sagen, okay, wir bilden jetzt 300 aus bei City oder 250 und die deutschen Vereine sagen, da fehlt uns einfach die Kohle.
Ja, es liegt nicht nur am Geld und das müssen wir auch klar objektivieren. Eine Bundesliga per se ist umsatzstark im internationalen Vergleich. Wir sind in der Premier League bei über 7 Milliarden an Umsatz, aber die Bundesliga inklusive Transfererlöse bei 5,2, exklusive Transfererlöse bei 3,8. Also das ist schon ein Verhältnis, wo es ja eine Umsatzdiskrepanz gibt. Der wesentliche Unterschied ist aber die Kapitalstärke jener Clubs auf Basis von Subventionen durch Eigentümer oder Gesellschafter. Und da müssen wir in der Tat drauf achten und drauf reagieren. Also wir sind davon überzeugt, dass die 50+1-Regel ein Grundprinzip des deutschen Fußballs ist und auch bleiben sollte. Mit signifikanten Vorteilen der Partizipation, der Mitbestimmung, der finanziellen Stabilität. Wir sind in Deutschland und dazu, das ist auch ein Grund oder ein Effekt der 50+1-Regel. Wir sind gesamtheitlich sehr gesund und stabil aufgestellt. Wir müssen aber sehr ehrlich drüber sprechen, wie wir mit 50+1-Regel, mit der Regel an sich, wettbewerbsfähig bleiben. Und da gibt es für uns 2 ganz wesentliche Ansätze. Das eine ist ein regulativer, weil die Kapitalzuwendungen im Ausland sind so hoch, dass natürlich eine gewisse kurzfristige Wettbewerbsfähigkeit damit erkauft wird und die Bundesliga weniger wettbewerbsfähig ist. Und der zweite Aspekt, und das ist der in Richtung der NLZs, der ganz wesentlich ist, wir müssen es hinbekommen, in langfristige Strukturen zu investieren. Weil das ist schon ein Punkt. Die Kapitalzuwendungen in der Premier League liegen bei, ich meine, die letzten 10 Jahre über 6 Milliarden. In Deutschland kumulativ 1. Mhm. Und da sieht man schon, also wenn man es objektiviert, wie gut die NLZ-Strukturen, wie gut also teilweise Infrastruktur ist.
Kapitalzuwendung, vielleicht ganz kurz auf, was meinen Sie damit? Was heißt das? Von wo
die,
kommt das?
Die Eigenkapitalzuwendung der Gesellschaft.
Okay.
Das ist, und die können zweierlei genutzt werden. Die können genutzt werden, um Defizite zu decken. Das ist quasi dieser kurzfristige Wettbewerbsvorteil, den der ein oder andere Club dadurch hat, weil sie entgegen der deutschen Clubs müssen sie nicht break-even sein. Sie können signifikante Defizite erwirtschaften. Die werden einfach gedeckt am Ende des Jahres. Durchschnittliche Defizite, was meinen Sie in Fußball-Europa bei Clubs, die unter Defizit sind?
Insgesamt?
Im Durchschnitt?
Ich muss jetzt wirklich, 300 Millionen.
Ja, im Durchschnitt pro Club sind es 50 Millionen, 48 okay. Millionen. Ja. Aber wenn man sich das mal anschaut, die Umsätze sind bei Top-Clubs um die 700, 800, 900 Millionen. Das sind 50 Millionen in der Tendenz schon viel. Je kleiner die Clubs aber werden,
ja,
das sind gut, vernünftige Clubs mit 200, 300, 400 Millionen Umsatz. 50 Millionen Defizit ist halt schon ein Brett. In der Bundesliga ist es genau nicht der Fall. In der Bundesliga sind sie break-even. In der Bundesliga haben wir positive Ergebnisse, auch weil nicht kontinuierlich Kapital reingesetzt werden kann.
Aber das führt ja auch dazu, dass es völlig irrationale Käufe gibt, auch aus der Bundesliga. Also ob jetzt, wir müssen das gar nicht an einem, wir machen das an einem Transfer, aber nicht an dem Menschen fest, an Nick Woltemade jetzt. Also das ist, es gab ja jetzt diese Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, okay, die haben dann einen, in Anführungsstrichen, hat er ja auch dazu gesagt, Idioten gefunden, der so viel Geld bezahlt. Und ich denke auch, 95 Millionen oder 90 plus 5, je nachdem, wie das jetzt gerechnet wird, das ist echt schon ein riesiges Brett. Also das, die haben das Geld und sagen, okay, wir geben euch das und kriegen dafür den Spieler. Aber das ist ja nicht rational.
Da bin ich vollkommen d'accord. Das ist nicht rational und da muss man die Premier League auch nicht, wie es stetig oder häufig in Deutschland gemacht wird, glorifizieren. Denn wenn wir uns die Premier League mal anschauen, ist die Premier League umsatz- und kapitalstark, hat es ehrlicherweise in den letzten Jahren aber weder sportlich umsetzen können. Sämtliche der 20 Clubs sind in Investorenhand, inländisch, ausländisch. Die Fokussierung jener Investoren geht eher auf den Enterprise Value und somit einen Verkauf, Mitbestimmung oder Partizipation von Fans, annähernd null. Also ich schätze generell die Arbeit der Kollegen in England sehr, auch der Premier League an sich, der Organisation. Aber die Entwicklungen in England, also bei der Umsatzstärke dennoch signifikante Defizite vorzuschieben, die kapitalseitig gedeckt werden müssen, schwierig.
Total. Was ich natürlich jetzt, ich bin ja großer Fan der Bundesliga und des deutschen Fußballs, da sind wir uns ja sehr einig. Wenn natürlich jetzt ein Florian Wirtz ein Angebot von einem deutschen Top Club bekommt und von Liverpool, dass er sagt, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt ähnlich von der Struktur, von der Wirtschaftlichkeit für so einen Spieler, was natürlich immer noch Sphären sind, die man sich ja kaum vorstellen kann, und dann sagt, okay, ich gehe nach Liverpool, dann finde ich das natürlich super schade, dass der jetzt nicht in der Bundesliga bleibt. Ne? So, die Frage ist,
dem kann ich nur zustimmen.
Wenn das jetzt jeder, so viel Wirts haben wir ja nicht. Aber wenn es die Nachkommen auch sagen, die Premier League ist irgendwie besser, ist es ja ein bisschen blöd für uns irgendwie. Ne? Also jetzt, das wäre dann schade.
Wäre schade, sehe ich definitiv aber auch nicht so. Also schon allein in der Umsatzstärke ist der FC Bayern wettbewerbsfähig mit den Top-Clubs.
Eine Milliarde, englischen, ne? Top-Clubs. Machen die so plus minus. Ne?
Liverpool macht um die 700 ja. Millionen. Also da ist der FC Bayern schon wettbewerbsfähig und auch der ein oder andere deutsche Club, die Dortmund damit um die 500 Millionen. Also das sehe ich schon im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs. Die ist definitiv gegeben, auch umsatzseitig. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausbilden, lediglich um entsprechende Spieler zu allokieren Richtung England, zu verkaufen, sondern tatsächlich in der eigenen, in unserer Bundesliga zu integrieren.
Ich muss noch einmal zurück auf Ihren Lieblingsverein, da bin ich ja eben nicht weitergekommen. Gibt es denn einen Verein im Profifußball, wo Sie geneigt sind, ein Trikot anzuziehen zu Hause und denen zu schauen, oder gibt's sie nicht? Nur damit ich weiß, ob es sie gibt oder nicht. Aber ich
selbstverständlich gibt's sie nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dem Fußball groß geworden bin und alles andere wäre jetzt
gut.
Jetzt überraschend.
Jetzt sind wir in der DFL-Zentrale. Das ist ja wahnsinnig gewachsen. Wir haben uns eben kurz drum unterhalten. Christian Seifert hat angefangen mit wie vielen Leuten noch beim DFB?
Um die 25.
Und jetzt sind es
350 bis 400.
Wahnsinn. In dann doch verhältnismäßig kurzer Zeit, also verzehnfacht, mehr als verzehnfacht, ist ja wirklich Wahnsinn. Jetzt ist hier ein Montagmorgen in der Zentrale und jeder hat ja so seinen Verein und dann gibt's erstmal so ein bisschen Fachsimpelei an der Kaffeebar oder Frotzelei beim Mittagessen oder
in der Tat, wie in wahrscheinlich sehr, sehr vielen Unternehmen bei uns genauso der Fall. Also unsere Woche startet standardgemäß. Steffen Merkel und ich sitzen montags morgens immer zusammen, schauen so ein bisschen, was sind die wesentlichen Themen diese Woche, welche sind die Weichenstellungen, was sind die Kerntermine. Und auf dem Weg vorab geht's einmal an der Kaffeemaschine vorbei und da stehen immer Personen, die sich natürlich über den Spieltag unterhalten. Von die besten Tore, die Kommentare im Anschluss, welche Schiedsrichterentscheidung wie strittig war, wie die Ergebnisse waren etc. Also das ist schon ein Unternehmen, was oder hier sind sehr, sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die den Fußball an sich leben. Ne? Und das ist schon, das merkt man auch in der Emotionalität des Unternehmens, das merkt man, dass viele so vom Selbstverständnis gehen zu einer DFL, weil sie dem Sport, dem Fußball an sich einfach sehr verbunden sind.
Und Steffen Merkel und Sie sind dann bei den Diskussionen voll mit dabei? Oder manchmal ist es ja so, dass wenn die Chefs kommen, dann flaut das so ein bisschen ab. Ne? Dann wird auf einmal, ja, ich muss jetzt auch schnell in mein Büro, ich habe ganz viel zu tun. Also das ist ja so. Also wenn man Chef ist, ist man Chef. Das ist ja in jedem Unternehmen so. Ist das, also wie werden Sie gesehen, also die beiden? Ist das...
Nee, das geht schon. Das geht schon, würde ich sagen. Dadurch, dass wir, wenn ich so formulieren darf, auf der Mitte auch der Kollegen, Kolleginnen kommen. Steffen Merkel und ich. Steffen, ich glaube, über 10 Jahre. Bei mir sind es jetzt 6 Jahre bei der DFL. Bevor wir in Verantwortung kamen, waren wir einige Jahre schon hier. Das hilft natürlich auch, weil wir einen anderen Bezug teilweise zu Mitarbeitenden haben, als das möglicherweise in dem klassischen Chefverhältnis ansonsten etablierbar ist. Ich merke es nicht an der Kaffeemaschine, ich merke es aber, wenn ich ab und an selbst mitkicke. Wir haben so einen DFL-Kick, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelmäßig spielen. Und da merke ich, dass ich so diese 2 Respektsekunden bekomme. Ich weiß nicht genau, ob Sie wissen, wovon
keiner
ich spreche,
grätscht,
aber es ist
keiner grätscht den Lenz um.
So genau das. Also das ist so ein bisschen, da merke ich, okay, das ist so ein bisschen mit meinem Leistungsgedanken irgendwie schwierig vereinbar, aber die 2 Sekunden bekomme ich. Also, und das merke ich schon, da will keiner...
Oder einer macht es mal richtig rausgehen. Und dann wird ein Chefposten frei. Kann man ja auch sagen. Ne? Also
Gottes jetzt, Willen. Jetzt auf keine falschen Gedanken.
Nein. Gut. Weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie alle den Fußball auch im Herzen tragen. Jetzt gibt es natürlich immer wieder die Fans in den Stadien. Uns gehört der Fußball. Ne? Also Fanstruktur ist natürlich, werden wir heute nicht lösen. Und ich glaube, wir machen vielleicht auch irgendwie eine Klammer drum. Aber dieses scheiß DFB, scheiß DFL ist ja, gehört ja zum Singsang immer mal wiederkehrend, mal mehr, mal weniger mit Tennisbällen und hin und her. Hast du nicht gesehen? Fühlt man sich da persönlich so ein bisschen getroffen, wenn man eigentlich für den Fußball nur das Beste will?
Ja, persönlich nicht. Aber ich finde schon gesamtheitlich für die Institutionen an sich und den gesamtdeutschen Fußball kann ich damit relativ oder halte ich das relativ distanziert, denn ich kann jetzt an sich mit dem Sprechkörscheiß DFL oder ähnliches überraschenderweise wenig anfangen, denn
das ist etwas undifferenziert.
Naja, wir müssen halt klar auch einordnen, dass die DFL an sich sind die 36 Clubs. Wir treffen sehr bewusste Entscheidungen, die eine klare Zielsetzung haben. Die Zielsetzung weiterhin, die Bundesligen als Top-Ligen zu wahren, die wirtschaftlich und sportlich wettbewerbsfähig und attraktiv sind. Das zeitgleich aber mit, wenn ich so nennen darf, den Bedingungen finanzieller Stabilität und gesellschaftlicher Verankerung. Also hier werden schon sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, die genau diese Abwägung vornehmen zwischen den verschiedenen Komponenten. Und das sieht man auch in der Realität. Und da würde ich mir teilweise natürlich eher eine Differenzierung wünschen. Denn wenn wir da ein paar Aspekte durchgehen von die Anstoßzeiten. Es sind mit die wenigsten Anstoßzeiten in Fußball Europa. Wenn wir es rein aus einer Zentralvermarktungsperspektive sehen würden, bedürfte es 9 Anstoßzeiten für 9 Spiele. Damit wir den US-Markt noch, die Premier League und La Liga machen es genauso.
Zur Primetime Asien. Ne?
So, das Thema 1, Thema 2, Ticketpreise an sich. Also heute, ich glaube, wir liegen im Durchschnitt Stehplatzkarte bei 12 Euro. Ich war zuletzt hatte vor einigen Monaten einen Termin in London, war dann am Abend zuvor schon da und bin kurzfristig zu Palace einfach gegangen. Das auch wieder undercover, wenn Sie so wollen. Und was da ein Ticket kostet, ist halt einfach nicht vergleichbar mit einem deutschen Stadion.
Bucht der Chef der DFL, der lenzt sich ein Ticket online und sagt, ich gehe jetzt zu Crystal Palace?
Genauso oder? Wie er das macht, wenn er in Deutschland privat geht. Ich saß vor einigen Wochen oder Monate ist es schon her, mal mit meiner Frau sonntags morgens. Und dann hat sie so eine Unsicherheitssekunde gehabt und sagte, wir könnten ja nochmal ins Stadion. Und so schnell hat sie es nicht aussprechen können. Da war ich bei der, ich glaube, Eintracht-Ticketbörse heißt sie und habe noch 2 Karten ergaunert.
Machen Sie das bewusst nicht? Ganz kurz nochmal zu mit diesen Tickets zu sagen, hier ist der Dr. Mark Lenz, Chef DFL. Ich meine, es ist ja völlig klar, dass dann irgendeiner sagt, es ist kein Problem, Sie können die in die Loge X oder Y.
Das gibt es sowohl als auch. Also es gibt auch die Einladungen anderer Ligen, genauso wie wir sie tätigen, um dann in offizieller Natur da zu sein. Wenn ich privat gehe, gehe ich aber privat. Aber um da, dabei nochmal zu bleiben, noch so zwei, drei Punkte zu nennen, weil dieses Spannungsfeld, was Sie angesprochen haben, ist ja für uns ein ganz relevantes und natürlich versuchen wir uns davon zu distanzieren. Aber wenn man sich tagtäglich, und das gilt für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl der DFL als auch sämtlicher 36 Clubs, dafür einsetzt, dass wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig bleiben, dann ist es natürlich manchmal, ich möchte sagen, schwer zu akzeptieren, aber zumindest irgendwie ein Punkt, wo man sagt, okay, ein bisschen differenzierter geht schon. Im Hinblick auf Anschlusszeiten, Ticketpreise, Stehplätze sind im Ausland teilweise bereits verboten. Die politischen Intentionen im Inland bei uns sind auch nicht ganz einfach. Das sind allesamt so Themen, 50 plus 1, die internationalen Regularien sind wir Vorreiter. Also wir versuchen wirklich wettbewerbsfähig zu sein, sportlich, finanziell, aber mit den zwei sehr, sehr klaren Prämissen finanzieller Stabilität der Clubs und gesellschaftliche Verankerung. Und das macht es dann nicht immer ganz einfach.
Gut, mit dem Investorendeal, da wurde ja versucht, Geld reinzuholen in die DFL. Das hat nicht funktioniert, das brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter thematisieren. Aber das ist, es gibt ja Alternativen sozusagen. Also Sie hören ja jetzt nicht auf und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, dann machen wir es halt, bleibt alles so wie immer. Ne? Also es muss ja irgendein Modell geben zu sagen, okay, wir versuchen andere Wege.
Ja, in der Tat. Also für uns gibt es drei, vier ganz zentrale Faktoren, damit die Bundesliga wettbewerbsfähig bleibt. Das eine davon sind Investitionen in langfristige Strukturen. Und das gilt clubseitig, also DFL-seitig. DFL-seitig in die Zentralvermarktung und nicht zum Eigenverständnis der DFL, um mehr Geld zu heben, sondern tatsächlich, wir allokieren ja 93% Richtung Clubs. Und Clubs haben einen Umsatzanteil an der Zentralvermarktung von bis zu 55%.
Ich muss kurz, muss das kurz übersetzen. Also 93% gehen an die Clubs. Also ihr ganz generiert genau das Geld aus den Lizenzen und 93% des Geldes geht dann in die Clubs.
Ganz genau so. Und der Umsatzanteil, der aus der Zentralvermarktung kommt, als Anteil der Clubs aus ihrem Gesamtumsatz beträgt bis zu 55%. Das heißt, die Zentralvermarktung ist schon die Finanzierungsgrundlage auch für Clubs. Und deswegen müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, wie wir diese auch stärken und in diese investieren. Genauso gilt es aber auch clubseitig. Und clubseitig muss investiert werden in infrastrukturelle Maßnahmen, generelle Strukturen, in die NLZ-Strukturen, wir hatten es eben, in neue Geschäftsfelder etc. Das sind allesamt Themen, die ja nicht, und das kommt mir teilweise zu kurz, das sind ja keine Investitionen, die ein gewisses Eigenverständnis bewerben, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen damit, eine Zukunftsfähigkeit sicherzustellen auch des deutschen Fußballs. Und diese Investitionen müssen getätigt werden aus unserer Perspektive. Und das gerade clubseitig ist es halt nicht nur für den Club an sich entscheidend, sondern inklusive der Fans, der Mitglieder, der Muttervereine, denn die auch jene profitieren einfach von starken Strukturen in den Bundesliga-Clubs.
Also ich wohne ja in Köln und da gibt es ja einen Mitgliederrat. Also manchmal machen sich die Vereine bei allem Respekt und wirklich bei aller Neutralität auch ein bisschen schwer, Entscheidung zu treffen, das gehört ja auch dazu. Ich habe eine Frage, es gibt ja einen Spielplan, also Anstoßzeiten haben wir schon kurz angerissen, Freitag, Samstag, Sonntag, da müssen ja tausende von Dingen berücksichtigt werden. Also es gibt verschiedene, nennen wir es jetzt mal Risikospiele, wo die Polizei sagt, also bitte im Dunkeln geht's hin. Es gibt Feiertage, es gibt den nationalen Wochen, dann kann der eine nicht Freitag, der kann ja dann nur sonntags. Also ich könnte jetzt noch 20 andere Dinge nennen, warum was nicht geht. Es muss aber trotzdem jedes Wochenende irgendwelche Spiele Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden. Das heißt also, gibt es hier irgendwo um die Ecke einen Supercomputer, sozusagen, wo alles berücksichtigt wird, AI, KI, und dann kommt unten ein Spielplan raus? Oder wie funktioniert das?
Es ist tatsächlich natürlich systemunterstützt, um solche Spielpläne zu generieren, mit sämtlichen Bedingungen, die da irgendwie einhergehen. Denn das ist schon eine wirklich zunehmend komplex. Sie haben es angesprochen von behördliche Vorgaben über die Paarungen, die gesetzt werden, also ein HSV und ein St. Pauli können eben behördlicher Natur nicht am gleichen Wochenende zu Hause spielen. Dann haben wir von Themen, die internationalen Wettbewerbe, ist mittlerweile wird es immer schwieriger und schwieriger, weil durch die Ausweitung der internationalen Wettbewerbe, somit auch im Hinblick auf die Regelung, ab wann dann wieder Bundesliga gespielt werden kann, das macht es nicht einfach. Und dahingehend ist gerade die Spielplanung bei aller Kritik, die wir teilweise auch reinstecken müssen, da sind die wenigsten Entscheidungen, die zu Kritik führen, würde ich sagen, sind basierend auf einer DFL, sondern es sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, ob es behördlicher Natur ist, internationale Spieltage, Pickrechte der Medienpartner etc. Da kommen viele Themen zusammen, die den Bundesliga-Spielplan definieren.
Und dann gibt es einen Supercomputer, geht ja nicht anders. Ne? Also man wird das ja nicht mitkämpfen. Früher wird man es wahrscheinlich mit Kärtchen gemacht haben irgendwie. Wer spielt wann, wie, auswärts und zu Hause?
Das mag sein, ist mir nicht mehr bekannt. Aber in der Tat, also da gibt es Kollegen mit einer herausragenden Expertise, die das Thema begleiten, aber natürlich Computer unterstützen,
ja, ganz klar. Anders wird es ja auch nicht mehr funktionieren bei all dem, was auf diesen Spielplan und den Fußballplan insgesamt national und international zukommt. Wie viel verdient man denn als DFL-Chef eigentlich? So viel wie Musiala wird es nicht sein, das können wir schon mal sagen wahrscheinlich. so wenig wie ein Regionalliga-Fußball auch nicht.
In der Tat wesentlich weniger als Musiala. Ich muss aber auch zugeben, ich kick halt auch wesentlich schlechter als Musiala. Ich habe zudem zu Hause eine schwäbische Frau, von daher ist das ehrlicherweise, war das sowohl für Steffen Merkel als auch mich nie das Relevanteste. Und das mag sehr nach einer Funktionärsantwort klingen, aber das Privileg, die Bundesliga zu begleiten, ist wesentlich wichtiger als irgendwas Monetäres.
Es war auch eine Frage mit einem kleinen Grinsemädchen.
Deswegen antworte ich auch augenzwinkernd.
zum Thema Herausforderung. Die Zoomer-Generation, also die Mitte 90 bis 2010 plus minus und aber auch die Jüngeren, wie konsumieren die Bundesliga? Also das ist ja die Gruppe, die dann irgendwie reinkommen muss, die dranbleiben muss an der Bundesliga, die an der Bundesliga Spaß haben muss. So, und bei all dem, was digital dazukommt, die Alternativen, die ganzen Herausforderungen, wissen Sie das, wie die ganz Jungen da ticken, warum die Bundesliga gut finden?
Ja, in der Tat, wir generieren da regelmäßige Marktforschung, weil wir einfach natürlich wissen wollen, wie die Bundesliga konsumiert wird, medial konsumiert wird in sämtlichen Alterssegmenten. Überraschenderweise auch für uns im Durchschnitt das Bundesliga-Interesse in der deutschen Bevölkerung bei 61%, in der jüngeren Generation gar bei 71%. Das heißt auch da, das war für uns ehrlicherweise überraschend, weil die Tonalität, die man extern immer hört, ist, naja, die Bundesliga oder der Fußball an sich verliert die Jugend. Ganz im Gegenteil. Er verliert die Jugend nicht. Wir müssen aber natürlich entsprechende auch Maßnahmen tätigen. Und das ist Medienprodukt eine ganz entscheidende. Wie wird aktuell konsumiert? Primär auf Social Media, primär in kürzeren Formaten. Das sind allesamt so Themen, die wir versuchen abzudecken und dann auch zu reagieren. Sie wissen möglicherweise, dass wir in der DFL-Gruppe die gesamte mediale Wertschöpfungskette auch bedienen und entsprechend sowohl produktionstechnisch, aber auch in der Content-Erstellung dann entsprechend reagieren können. Für uns ganz wesentlich, um das Medienprodukt an sich und die Bundesliga somit auch sämtlichen Generationen zur Verfügung zu stellen.
Also das Spiel an sich funktioniert ja, diese 90 Minuten. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Beispiele bei anderen Sportarten. Im Golf zum Beispiel geht jemand mit, dann wird der Tiger Woods oder wer auch immer, der schlägt ab und dann gibt es ein Interview bis zum nächsten Ball. Das ist natürlich, wir sagen alle ganz nah dran, da sieht man, ob der schwitzt, wie angestrengt der ist und so weiter und so weiter. Gibt es Ideen, Bodycams, keine Ahnung, bis zum Freistoß oder bei einer VAR-Situation, wo dann der Schiedsrichter sicher mal eine Minute weg ist oder länger, dass irgendeiner losrennt und zum Trainer geht oder zum Spieler und sagt, Mensch, wie sieht's aus? Also sind das alles so Planspiele? Gibt's so eine Kiste, wo das alles drin ist? Also eine digitale Kiste natürlich oder wie auch immer.
Das sind genau diese Trade-offs, von denen ich eben gesprochen habe, dass wir da natürlich schauen müssen, was ist im Hinblick auf die Zentralvermarktung sinnvoll, umsetzbar und führt bestenfalls zu mehr Erlösen, in Klammern für die Clubs. Auf der anderen Seite aber, was ist sportlich vertretbar, was gehen die 36 Clubs mit in den Entscheidungsstrukturen, als auch was ist, ich nenne es mal, für den Fan an sich tatsächlich relevant und interessant. Natürlich gibt es da Ideen, Planspiele, die werden aber auch vor jeder medialen Ausschreibung genau mit den 36 besprochen, weil wir in keine Ausschreibung gehen, wo wir ein loses Verständnis davon haben, was wir anbieten, sondern es ist sehr klar definiert im Verbund mit den 36 Clubs. Teilweise gibt es aber Möglichkeiten, die wir auch diese Saison schon sehen, die interessant werden könnten. Die sind aber bedingt unter anderem durch internationale Entscheidungen, konkret die RefCam. Kann interessant sein, gibt interessante Einblicke. Der Fan an sich hat das Gefühl, er steht quasi mit dem Referee im Stadion. Und das sind Themen, die mussten durch das IFAB, das ist der internationale Regulator via FIFA und weiteren ausgestaltet, die internationalen Regularien festlegen, das musste erst genehmigt werden. Und das ist zum Beispiel eine so eine Komponente, wo wir uns natürlich bewusst mit auseinandersetzen, weil die RefCam an sich spannend ist für ausgewählte Spiele.
Also das ist jetzt nicht so, wenn der Lenz und der Merkel sich jetzt hinsetzen und sagen, das ist ja echt eine ganz coole Idee. Lass uns das doch mal eine Woche testen und in der nächsten Woche machen wir es. Also so einfach ist es dann nicht.
So einfach ist es tatsächlich nicht, also sowohl in der Vorbereitung, in der Umsetzung, dann aber auch in der Mehrheitsgenerierung. Also wir sind im Ligaverband immer da gut mitgefahren, die 36 Clubs intensiv mitzunehmen und viele der Entscheidungen, insbesondere wenn sie an satzungsrelevant etc. werden, müssen ohnehin mit den 36 getroffen werden. Im Hinblick auf das Medienprodukt gibt es vor jeder Ausschreibung sehr detaillierte Abstimmungen, wie viel Anstoßzeiten, was muss ins Medienprodukt, welches sind die Mitwirkungspflichten etc. Sehr komplexer Prozess, bis hin zur Medienausschreibung, das ist immer nur gesamtheitlich 36 Clubs plus DFL.
Sind Sie denn jemand, also ich erwische mich, es wird da jetzt auch anders, es gibt jetzt mehr Möglichkeiten für die Lizenznehmer etwas näher ranzukommen, zum Beispiel gibt es auch mal Kabinenbilder, gibt Leuchtturmspiele, wo es noch mehr Zugänge gibt. Jetzt am Wochenende erinnere ich mich, da war Sky, da kommt dann Rocco Reitz in die Kabine und guckt erstmal da am Schlickertisch, da nimmt sich ein Bananchen oder einen Traubenzucker und so. Ich finde, das ist ein Bild, ich finde das super, ja. Also, okay, der kommt da rein, der ist natürlich jetzt nicht bei keiner Besprechung und wie der sich jetzt umzieht, aber du siehst mal so ein bisschen, wie die so ticken, ja. Also, ich mag das. Wie geht's Ihnen?
Ja, zu 100%. Ich schätze das sehr und da habe ich aber eher nochmal beide Brillen auf, sowohl die Fanbrille als auch die DFL-Brille, dass dahingehend natürlich sowohl das Produkt gestärkt wird, aber auch als Fan die Einsicht zu erhalten, sind Weltklasse. Den Spagat, den wir hinbekommen müssen, dieser Trade-off ist halt bis hin zum sportlichen Bereich. Also wann hat es tatsächlich einen Effekt auch auf die Vorbereitung eines Spiels und so weiter? Hat es diesen? Und wenn ja, dann gilt es da den 36 Clubs auch zu folgen, den sportlich Verantwortlichen, dass es da eine rote Linie gibt. Und das ist für uns auch in Ordnung. Aber tatsächlich im Hinblick auf die Leuchtturmspiele, das, was jetzt etabliert wurde, sind schon richtig gute Einblicke.
Und dass es mal irgendwie so ein geschlossenes System gibt, fällt mir jetzt gerade noch ein. Also wie in anderen Ligen, kein Aufstieg, kein Abstieg, das ist bei uns ausgeschlossen, ne? Ausgeschlossen. Also wir brauchen den sportlichen Wettbewerb und
ausgeschlossen, sowohl national als auch international. Sie werden wissen, dass 2019 der erste Vorschlag zur europäischen oder zur Europapokalreform, so nenne ich sie mal, sah genau das vor. Nationaler Zugang nur in die dritte Liga und innerhalb der dritten, zweiten und ersten Liga international tatsächlich nur zwischen den Strukturen per Auf- und Abstieg. Das ist komplett gegen das europäische Sportmodell und wird es bei uns nicht geben.
Jetzt gibt es ja neue Ligen wie die Icon League, die Baller League, die Kings League. Wie verfolgen Sie das? Ist das Konkurrenz? Ist das spannend zu sehen, was die mit ihren Streamern, Social Media Auftritten, die haben teilweise Abrufe, da muss man sagen, okay, das ist mehr als relevant, ne? Also auch für Strukturen, Sponsoren, was auch immer, also die Wirtschaft steigt darauf ein. Wie bewerten Sie das?
Tatsächlich differenziert, also im Hinblick auf die Ansprache einer klaren Zielgruppe, jüngeren Zielgruppe, interessantes Format. Interessantes Format auch in der sowohl medialen Produktion, in der Vermarktung, aber dann auch sportliche Natur sehe ich das ehrlicherweise mit Abstrichen. Sehe es aber nicht als direktes Konkurrenzprodukt, sondern eher komplementär an den Fußball heranführend. Deswegen auch wir, und da gibt es Experten, Expertinnen bei uns im Haus, die damit noch besser vertraut sind als ich, sehen das aber jetzt nicht zwingend als direkte Konkurrenz, sondern eher als, ich nenne es mal, Dualität zum Profifußball.
Also NFL, NBA, die kommen nach Europa und spielen da, gibt verschiedene Ligen und auch der Fußball, der sagt, okay, wir gehen jetzt mal mit zwei, drei Spielen raus. Ist das eine Idee, die relevant werden könnte mal irgendwann?
Mit zwei, drei Spielen raus ins Ausland? Ja. Nein, für uns nicht relevant. Da gibt es aktuell erhebliche sportpolitische Diskussionen dadurch, dass die La Liga und Serie A genau das vorhaben, offizielle Spiele im Ausland durchzuführen. Das sehen wir nicht. Das ist genau wieder dieser Trade-off, den ich jetzt mehrmals angesprochen habe, aus. Ja, es würde der Zentralvermarktung helfen, aber nein, das ist ganz klar nicht unser Kern und unsere gesellschaftliche Verankerung, die wir uns vorstellen.
Das verstehen Sie die anderen? Also verstehen Sie NFL und NBA, dass Sie sagen, wir machen es im Ausland irgendwie oder die anderen Bestrebungen? Also ich finde das hier gut, so wie es ist. Ja. Ich meine, die DFL hat ja auch Büros im Ausland logischerweise, um den Fußball dahin zu tragen, wo er auch Geld und Sponsoren generiert.
Grundlegend kann ich das nachvollziehen, weil das ist ein Schritt für eine gestärkte Zentralvermarktung. Die Frage ist aber immer, ob man tatsächlich diese Vermarktung so forcieren möchte, die über gewisse Bedingtheiten und Grenzen hinausgeht. Und die Grenzen haben wir für uns sehr klar gesetzt, deswegen ist es für uns keine Option. Ich kann aber grundlegend andere Ligen verstehen, die erstmal versuchen, auch mehr Kapital zu generieren und die Zentralvermarktung zu stärken. Ist für uns aber kein Weg. Wir haben eben die La Liga als Beispiel genannt. Ja, Spiele im Ausland, die sie möglicherweise zumindest mal ein Spiel tätigen wollen, 10 Anstoßzeiten etc. Das sind für uns keine Wege in der Zentralvermarktung. Wir müssen aber, und das ist für mich eher der Kontext, wird gerade für mich weniger definiert über die Stärkung oder nicht nur über die Stärkung der Zentralvermarktung, sondern wir müssen es hinbekommen, im internationalen Umfeld anders zu regulieren. Denn ich mache da ein Fragezeichen hinter. Jetzt ein weiteres Spiel der Serie A und der La Liga bringt eine zweistellige Millionensumme möglicherweise. An 20 allokiert, macht 1 Million. Hm. Ist es das wirklich, was dann die Wettbewerbsfähigkeit signifikant verbessert? Einer La Liga, einer Serie A im Vergleich, im europäischen Vergleich. Und da gibt es für mich andere Themen, die wesentlich wichtiger sind. Und da sind wir sehr, sehr klar. Wir sehen, ich habe es eben mal angedeutet, 3, 4 Erfolgsverkommen. Das eine natürlich eine starke Zentralvermarktung. Und da sind solche Gedankenspiele im Ausland oder für ausländische Ligen legitim. Wir sehen sie nicht. Wir versuchen, die Zentralvermarktung anderweitig zu stärken. Auch durch Internationalisierung, nicht aber durch offizielle Pflichtspiele. Wir sehen aber 2 weitere Faktoren. Wir haben einen schon angesprochen, die sportlichen Facetten. Die müssen sitzen. Wenn wir investieren in Nachwuchsleistungszentren, dann müssen wir es hinbekommen, diese entweder sportlich oder zumindest mal sekundär monetär einfach zu nutzen über Transfererlöse. Und der dritte für uns ganz, ganz wesentliche Aspekt ist der regulative in Fußball Europa. Clubs mit signifikanten Defiziten, abhängig von Kapitalzuwendungen, das setzt eine Bundesliga und zweite Liga unter Druck, weil wir rationaler wirtschaften, weil wir kostendeckend wirtschaften. Führt aber faktisch dazu, dass auch unsere Clubs natürlich mit inflationären Preisen konfrontiert werden etc. Das sind schon Themen, für mich das ganz zentrale Thema, denn de facto müssen wir ja auch eine Zentralvermarktung stärken, aber ob wir dadurch tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit wahren, das ist eine Komponente von mehreren. Ich sehe die Regulative als ganz entscheidend an. Hm.
Gut, bei der 1 Million, die dann ausgeschüttet wird, wenn man jetzt mal ein Spiel im Ausland sich vorstellt, kann man ja auch gar nicht ermessen, was daraus entsteht, rein theoretisch. Also welcher Sponsor wird aufmerksam, das ist dann ja alles...
Ja, in der Tat. Also der Mehrwert, den ausländische Ligen sehen, der ist nicht zu verneinen. Aber da kommt es wirklich auf Grundgerüst an des Verständnisses einer nationalen Liga. Und unser Verständnis ist eben auch die gesellschaftliche Verankerung im Inland. Und
wichtiger denn je, ne, finde ich im Moment. Also
In der Tat, ich habe es ganz am Anfang gesagt, in der Liebe zum Fußball, ich glaube, der Halt, den der Fußball gibt und wie der Fußball verbindet, ist erheblich. Also
Der Sport an sich.
Ne? Der Sport
also,
an sich, richtig.
Finde ich auch. Also man kann sich mal einen Moment lang anlehnen oder zurücklehnen und ja. Das genießen. Aber Regulierung noch ist mir eben... habe ich es nicht erwähnt. Also jetzt gehen wir noch mal kurz in die Premier League und nehmen Manchester City. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Verfahren die noch anhängig haben, um Financial Fairplay irgendwie wegzudrücken oder was auch immer. Da denkt sich doch jeder Laie, also ich auch, weil ich natürlich gar keinen Einblick habe in diese ganzen Ströme, die da Richtung City fließen. Das ist doch irgendwie unfair. Die kriegen total viel Kohle, kaufen sich die teuersten Spieler, haben sicherlich einen tollen Trainer und eine tolle Mannschaft, aber eigentlich ist es ja an der Idee und auch an den Regularien vorbei. Warum passiert da nichts. So, das ist ja so die Meinung, die dann ein Fußballfan vor sich herträgt oder jemand, der sich interessiert.
Sie werden verstehen, dass ich nicht auf einen individuellen Club eingehe, aber ich nehme so das Gesamtthema und das werde ich nicht verneinen oder negieren. Also dahingehend sind die Kapitalzuwendungen, die es teilweise international gibt, die Investorengelder, die fließen einfach so signifikant, dass die anders reguliert werden müssen. Und das können wir nicht nur aus einer deutschen Perspektive sehen im Hinblick auf wir regulieren uns selbst, Klammer auf, 50+1 und deswegen versuchen wir jetzt andere zu regulieren, sondern aus der Perspektive Defizite. Also wenn Clubs kontinuierlich mit Defiziten wirtschaften und eine signifikante Abhängigkeit somit haben von Jahr für Jahr der Investor, der Geld reinlegen muss, dann hat das mit einem langfristigen und finanziell nachhaltigen Finanzgebaren rein gar nichts zu tun. Und dahingehend hat die UEFA einen wahnsinnig großen Job, den sie, und da ziehe ich den Hut, und weil da muss man die eine oder andere Debatte auch objektivieren, die sie herausragend umsetzen in der erstmal Analyse der Begebenheiten, in der Anprangern der Begebenheiten. Was für mich noch nicht sitzt, ist teilweise die Sanktionierung oder die Sanktionsmechanismen, die UEFA sich selbst gegeben hat. Also es gibt Clubs, Jetzt spreche ich nicht über den von Ihnen genannten, aber es gibt andere Clubs in der gleichen Liga, die haben jetzt einen Kaderwert sich etabliert über die letzten Jahre von, ich habe es gelesen in der Spitze, ich glaube 1,6 Milliarden. Das ist ein Club, der dieses Jahr mit einem sogenannten Settlement Agreement raus ist, über 4 Jahre sanktioniert worden ist, in Anführungsstrichen. Settlement Agreement heißt, das ist eine Art Vergleich wo sich der Club mit der UEFA darauf verständigt, dass er in Jahr 5 die Regularien einhält und in den nächsten 4 Jahren gewisse Reglementierungen hat. Auch im Hinblick auf Personal- und Transferkosten. Aus meiner Perspektive ist das aber nicht ausreichend. Also ein Club, der über 3, 4, 5 Jahre bewusst signifikant mehr ausgibt über Kapitalzuwendung, der muss anders reguliert und sanktioniert werden. Das ist aber die Schwierigkeit, dass das aktuelle der Sanktionierungsmechanismus dahingehend, da ist die UEFA auch abhängig von, ich nenne es mal, der Gesamtindustrie. Also auch die UEFA, und das muss man sehr klar sagen, zum Schutz der UEFA, die diskutiert ihre Regularien und ihre Sanktionsmechanismen auch mit allen Ligen, mit der ECA, mit den europäischen Ligen etc. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Strömungen da. Die kennen wir alle.
Eine Geldstrafe wird nicht reichen, weil da kommt der Investor und sagt, gut, die 50 Millionen zahle ich jetzt auch noch. Also es geht ja nur über Punkt dazu, Zwangsabstieg, international nicht mehr spielberechtigt und so weiter und so weiter.
Und das sind die, und das sind genau die Themen. Deswegen sage ich, dass die per se die Regularien sitzen. Die Regularien der UEFA ist gut. Die UEFA an sich macht auch eine herausragende Arbeit in diesem Bereich. Was aber noch nicht passt, sind die Sanktionsmechanismen, die von uns allen quasi definiert werden in einem Konsultationsprozess. Die sind einfach nicht stringent, nicht scharf genug. Das ist sehr, sehr klar. Wir müssen in Deutschland aber auch...
Aber wann wird das schärfer? Gibt es eine Perspektive aus Ihrer Sicht?
Das sind kontinuierliche Diskussionen. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo die neuen Finanzregularien, die vor 3 Jahren implementiert wurden, 2 Jahren implementiert wurden, erste Mal greifen mit 70% Kaderkosten. Das heißt, Kaderkosten zu umsetzen nicht mehr als 70%. Das Sanktionsgrid ist aber weiterhin primär erstmal monetär und erst, wenn es wirklich signifikante Überschreitungen gibt, geht es Richtung sportliche Sanktionen. Und das ist ein Thema, da müssen wir ran. Im Verbund mit, aus meiner Perspektive, ist das die relative Kostenobergrenze, das ist ein relativer Wert, quasi Kosten zu Umsatz, nicht mehr ausreichend, sondern wir werden auch früher oder später über eine absolute Kostenobergrenze sprechen müssen. Die Diskussionen laufen gesamtheitlich. Ich war vor circa 2 Wochen auf einem Treffen in Paris mit der UEFA und den Top 5 Ligen, um genau solche Fehlentwicklungen zu diskutieren. Wo sehen wir Entwicklungen, wo wir intervenieren müssen? Nicht überraschend gibt es da aber auch unterschiedliche Ansichten, wie reguliert und auch sanktioniert werden sollte. Wir haben da eine sehr, sehr klare Ansicht, die wichtig ist, die wir durchbringen wollen, die wir durchbringen müssen. Wir müssen in Deutschland aber auch dahingehend eins verstehen, dass wir den... Ich nenne es mal den Kapitalnachteil, den wir faktisch auch mit 50 plus 1 haben. 50 plus 1 hat viele Vorteile, aber wir brauchen nicht drüber rumreden, dass die Kapitalzuwendungen in Deutschland geringer sind. Das sind die Fakten. Das machen wir nicht weg über internationale Regulierung. Die internationale Regulierung müssen wir einsetzen, dass jene Clubs im Ausland nicht mehr defizitär sind und somit indirekt weniger ihres Kapitals für den Kader nutzen dürfen. Das Kapital werden die ausländischen Clubs aber erhalten, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, dahingehend ist es maximal die Mittelverwendung, die wir regulieren können, aber das Richtung Kaderkosten und nicht Richtung langfristiger Investitionen. Deswegen ist es für uns immer genau diese Zweigliedrigkeit aus, ja, Regulierung, bessere Regeln, kontinuierlich weiterentwickeln, bessere Sanktionierung und aus der anderen Perspektive aber langfristige Investitionen, die wir schon selbst stemmen müssen.
Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen was vom Papa Lenz wissen, sozusagen vom Neupapa. Hat sich das Leben verändert zum Guten? Ist es mit kürzeren Nächten, gibt schon Mini-Trikots, die bestellt, verkauft, eingekleidet sind, ich weiß es nicht.
Das macht die Eintracht ja clever. Unsere kleine Tochter ist in Frankfurt geboren und da gibt es direkt den Eintracht-Strampler mit. Ehrlicherweise der erste, den sie anhatte oder der erste fußballrelevante war aber dann der DFL-Strampler.
Den gibt es auch.
Neuzugang.
Okay, sehr gut.
Ja. Nee, von daher unheimlich schön. Ich bin sehr gerne und stolzer Papa. Das nimmt mir sehr bewusst den ein oder anderen Stadionbesuch, den ich jetzt weniger im Stadion als mehr auf dem Spielplatz verbringe. Aber an sich unheimlich schön, ja.
Und die allerletzte Frage, welcher Lenz macht Ihnen persönlich mehr Spaß, der dann mit Bratwurst und Bier in Wattenscheid in der Kurve oder der hier in der Zentrale?
Ich komme mit beiden ganz gut klar. ich hatte es aber ja angedeutet. Ich gehe sehr gerne auch in Anführungsstrichen dienstlich in meiner Funktion ins Stadion. Freue mich aber auch, das eine oder andere Spiel einfach privat als Marc zu schauen.
Dann vielen Dank.
Danke, Dieter.
Dr. Marc Lenz, Geschäftsführer der DFL. Das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Das gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Donnerstag, in langen Ausschnitten auch bei Sky. Und dann sei doch der DFL-Mannschaft geraten, also diese zwei Sekunden, die der Dr. Mark Lenz mehr hat.
Fair enough.
Vielleicht auf eine zu reduzieren, wie auch immer. hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, Dieter. Danke sehr. Ganz lieben Dank.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.